Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen bei Austrian Voices. Mein Name ist Klaus Kitzmüller. Wir sprechen einmal im Monat mit Landsleuten aus aller Welt. Über ihre persönliche Geschichte und Lebenssituation, über ihre Ansichten und Einsichten zu ihrem Wohnsitzland und zu Österreich. Wir stellen Vergleiche an, blicken in die Vergangenheit und ganz besonders in die Zukunft. Und wir wollen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vor allem unterhalten und informieren. Heute darf ich einen Gast begrüßen, der aus der spannenden Welt der Wissenschaft kommt und zurzeit in Kalifornien lebt und arbeitet. Es handelt sich dabei um den Neurologen und Forscher Dietrich Haubenberger. Und meine Kollegin Sabrina Gander erzählt Ihnen jetzt in aller Kürze ein paar Details zu seiner Vita.
Dietrich Haubenberger ist 1975 in Wien geboren und im Weinviertel aufgewachsen. Nach einer sehr musikalisch geprägten Kindheit maturierte er auch an einem musischen Gymnasium in Mistelbach und begann dann sein Medizinstudium in Wien, das er 2002 abschloss. Während des Studiums engagierte er sich auch maßgeblich in der Hochschülerschaft und verbrachte bereits Auslandsmonate in Kalifornien und New York. Nach dem Studium folgte die Ausbildung zum Facharzt für Neurologie an der Med-Uni Wien mit Forschungsaufenthalt in Maryland. Nach der Habilitation in Wien ging es wieder dann retour nach Maryland, wo Dietrich Haubenberger eine Forschungsgruppe an den US National Institutes of Health leitete. Seit 2019 lebt und forscht Dietrich Haubenberger in San Diego, Kalifornien. Er ist mit einer in Wien geborenen Deutsch-Italienerin verheiratet und hat zwei baseballbegeisterte Söhne, läuft Marathon und war lange Zeit Chorsänger, unter anderem im Wiener Singverein.
Vielen Dank, liebe Sabrina. Und jetzt geht's los.
Ja, lieber Dietrich, vielen Dank, dass du dich so freimütig zur Verfügung stellst für die zweite Episode unseres Austrian Voices Podcasts. Und es ist gleich super spannend, weil wir ja hier von einer West Coast zur anderen sprechen quasi. Du bist da auf der amerikanischen, ich bin da an der West Coast vom Ammersee in Bayern. Da haben wir was gemeinsam. Nee, aber nicht nur das. Ich kenne also die Westküste auch so ein bisschen der USA, habe selber da mal viel weiter nördlich studiert und gelebt in Oregon, aber das ist sehr lange her und immer gerne Kalifornien besucht. Wir haben dich schon kurz vorgestellt. Wir haben dich heute auch, nicht nur, aber auch in deiner Funktion als Präsident der Vereinigung Austrian Scientists in North America gebeten, zu uns zu kommen. Erstens mal vielleicht kurz vorweg, kannst du uns mal kurz erklären, was es mit dieser Funktion und der Vereinigung so auf sich hat?
Ja, wahnsinnig gern. Lieber Klaus, danke ganz herzlich für die Einladung und auch Gratulation zu diesem Projekt. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher wirklich ganz hungrig sind nach diesen Geschichten, nach dem Tauchen in Biografien, in tolle Aktivitäten, die hier die gesamte Gesellschaft der Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher zum Tisch bringen. Also erstens mal danke, fühle mich sehr geehrt, da irgendwie gleich in der zweiten Folge dabei zu sein. Ja, zu deiner Frage. Wir sind ein simpler österreichischer Verein, nach österreichischem Vereinsrecht, sind quasi eine Vereinigung österreichischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Nordamerika. Und worauf wir auch Wert legen, im Englischen heißt Scientists and Scholars, also wir heißen Austrian Scientists and Scholars in North America. So die Science ist ja quasi im angloamerikanischen sehr definiert auf die Naturwissenschaften. So für uns ist auch wichtig, dass wir haben wirklich den breiten Wissenschaftsbegriff, also auch die Geisteswissenschaftler dabei. Wir sind de facto eine Selbsthilfegruppe für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Österreich, die nach Nordamerika kommen und hier vor allem, wo es um die Nachwuchsgeneration geht, dann oft durch die gleichen Schwierigkeiten durchgehen, durch die gleichen Karriereüberlegungen etc. Wir sind quasi ein großer Pool an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die dazu da sind, einerseits zu zeigen, wie toll hier Wissenschaft gemacht wird von Österreichern und Österreichern. Mhm. Also auch unser Ziel, zusätzlich zur Unterstützung von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch ein bisschen nach Österreich zurückzukommen, kommunizieren. Schaut mal her, was da für tolle Sachen passieren. Und natürlich geht es auch primär ums Mentoring, um die Betreuung, um quasi, wir sind eine Andockstation für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn sie herkommen. Wir sind alle durch die gleiche Situation gegangen. Ja, ich komme her, brauche eine Social Security Nummer, wie schaut es aus mit dem Führerschein? Dann nach dem ersten Jahr, die ersten Frustrationen, wenn die Experimente nicht so hinhauen, Heimweh, nächste Karriereschritte. Wir gehen alle quasi durch die gleichen Phasen durch und hier einfach aus diesem Netzwerk Ressourcen anzubieten, Erfahrungen auszutauschen und schlussendlich einfach ja, Freundschaften aufzubauen, Kooperationen aufzubauen. Da ist irgendwie ein großer Bedarf da. Das ist so ein bisschen ein Selbstläufer und es ist irgendwie ganz toll, da irgendwie in dieser Organisation zu arbeiten, weil eigentlich keiner fragt, warum gibt es euch? Weil jeder irgendwie das Gefühl hat, das bringt mir was, das macht auch Spaß. Da gibt es einen kleinsten gemeinsamen Nenner, wo wir uns verbinden. Und wir sind alle selber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Keiner macht das hauptberuflich, alles in unserer Freizeit. Das ist
ja toll. Toll, großartig. Zweiter Einstiegsteil, habe ich mir gedacht, weil es so auf der Hand liegt. Wir haben in den letzten 48 Stunden, würde ich sagen, oder diese Woche auf jeden Fall, dort, wo du gerade sitzt, unmittelbar sehr, sehr gravierende Ereignisse erlebt mit eurer Umweltverschmutzung, die momentan passiert. Das ist der eine Punkt, den ich mal kurz einfach ansprechen wollte. Wie reflektieren die Menschen in Kalifornien darauf, zumal ja Kalifornien gerade so als Vorzeigeland eines gewissen Umweltbewusstseins in den USA gilt, zum einen auch eine langjährig demokratische Führung hat, die sich darauf beruft, auch dafür zu sorgen, dass hier was passiert. Das hat nun nichts mit Klimakatastrophe zu tun, aber ist natürlich ein einschneidendes Ereignis wiederum im Bereich Umwelt.
Ja, das ist natürlich ein hier in Kalifornien viel zentraleres Thema, wahrscheinlich, als auch in anderen Gebieten in Amerika. Ich selber bin aus der Washington DC, Maryland-Gegend hierher gezogen. Auch da spürst du Klimawandel, Impacts, aber hier in Kalifornien, ich meine, natürlich, ja, jetzt die eine Ölpest, die wir da jetzt haben, wenige Kilometer nördlich von uns, ist natürlich durch einen Unfall passiert, aber auch jetzt, wir kommen jetzt auch in jetzt die Zeit des Jahres, wo wieder die Wildfires kommen, das ist dann schon fast schon irgendwie apokalyptisch hier, wenn die Feuer hier ausbrechen. Und da spürt es die Bevölkerung schon ganz unmittelbar. Ja. Das heißt, es ist hier in Kalifornien wahrscheinlich noch viel mehr zentral ein Thema für die Bevölkerung. Man hat das Gefühl, dass das auch entsprechend in der Gesellschaft auch mehr debattiert wird und mehr ein politisches Thema ist, auch im gesellschaftlichen Diskurs, als ich es aus Österreich oder aus Europa kenne oder auch aus anderen Teilen von Amerika. Hat natürlich damit zu tun, wie du bereits gesagt hast, dass hier das politische Leadership das auch zum Thema macht und da auch ganz bewusst auch politische Initiativen setzt. Kalifornien ist im Vergleich zu dem Rest der USA ein Hochsteuerstaat. Mhm. Und das hat auch ganz spezifisch mit diesen Themen zu tun. Und sind nicht nur die Demokraten. Schwarzenegger selber als Republikaner war ja eigentlich einer, der sehr mit einer Umweltagenda auch regiert hat. Also das ist eigentlich fast schon ein zumindest hier im kalifornischen Mikrokosmos, unter Anführungszeichen, schon auch etwas, das auch über die Parteigrenzen hinweg geht.
Okay, das verwundert mich jetzt fast ein bisschen, dass du sagst, es ist der Diskurs ist möglicherweise sogar stärker vorhanden als in Europa oder auch in Österreich. Dann muss es ja ein starker Kontrast sein zu der Mehrheit der amerikanischen Regionen, wo das ja offensichtlich überhaupt nicht so der Fall ist, sondern ja, im Gegenteil das Thema eher hinterherhinkt.
Ja, natürlich. Ich meine, wahrscheinlich ist dieser Diskurs mehr getrieben durch die tagtäglichen Auswirkungen, die wir hier spüren. Und das ist jetzt muss jetzt nicht unbedingt nur das Feuer sein oder andere Elemente. Aber schon allein, was das Benzin kostet in der Tankstelle, das kostet hier fast das Doppelte wie in anderen Bundesstaaten. Mhm. Und das spürt man in der Tasche natürlich. Und dadurch Dadurch habe ich noch nie so viele elektrische Fahrzeuge gesehen wie hier in Kalifornien. Also hier, der Tesla ist ein Mittelklasse-Fahrzeug hier. Also hier hast du wirklich, merkst du in der Nachbarschaft, da geht es wirklich um Geldbeutelentscheidungen, die hier getroffen werden. Weg vom Benzin hin zu anderen Möglichkeiten, hin zu Solar, anderen Energien. Also ich glaube, sobald es ins Geldbeutel geht, macht man hier die entsprechenden Entscheidungen. Und ich glaube, das hat natürlich auch mit der Politik dazu zu tun. Das ist ein Bereich. Der zweite Bereich, natürlich, ich bin natürlich in einer Bubble hier an Wissenschaftlern und Unternehmen etc. Das ganze Thema rund um Innovation, rund um Investitionen, rund um letztlich Betriebe gründen zu dem Thema. Da steckt viel wirtschaftliche Möglichkeit in dem Thema drinnen. Einerseits,
und die sieht man auch stark.
Einerseits staatlich, teilweise auch staatlich gefördert. Andererseits ist es einfach jeder, wenn ich mir jeden Monat, jetzt abgesehen vom Fahrzeug, meine Stromrechnung anschaue, ist es einfach hier in unserem Klima, berechnet sich's, dass ich einfach mich ausstatt mit Solaranlagen rechts und links, weil einfach da ich ganz einfach am Ende des Monats mit mehr Geld im Bösel übrig bleibe, wenn ich mich da entsprechend langfristig besser ausstatte. Also ich glaube, das merkt man schon. Und dadurch ist ein Bedarf da, dadurch hast du rechts und links Firmen, die verschiedenste Möglichkeiten anbieten, dadurch wird der Preis, kommt ein bisschen runter, weil es einfach einen guten Wettbewerb gibt, dadurch geht die Qualität hinauf. Also das spüre ich schon hier in Kalifornien, dass es sich ein bisschen jetzt auch durch die wirtschaftlichen Investitionen und wirtschaftlichen Initiativen es sich irgendwie in die richtige Richtung bewegt.
Okay, andere Frage dazu. Fühlt man sich als Österreicher und Europäer in so einer gesellschaftlich-politischen Umgebung dann wohler als in deinem Fall jetzt zum Beispiel an der Ostküste?
Ich meine, das ist natürlich ein Faktor. Es ist wahrscheinlich, Kalifornien kommt einem uns gewohnten mitteleuropäischen Land näher, was die Verlässlichkeit eines öffentlichen Systems betrifft. Simple Sachen wie, der Mist wird abgeholt einmal in der Woche und es ist zuverlässig, es sind die Straßen in einigermaßen guten Zuständen, wenn irgendwo, weiß nicht, ein Baum umfällt, dann kommt jemand, kümmert sich darum. Das ist eigentlich relativ normal und relativ selbstverständlich für uns, aus Österreich zum Beispiel kommend. Das ist in anderen Bereichen in Amerika oder anderen Gegenden in Amerika nicht der Fall. Mhm. Und das ist auch ganz oft auch bewusst, dass quasi nach dem Motto, ich brauche keine öffentliche Müllabfuhr, weil das kostet mich so und so viel im Monat an Abgaben an die Stadt. Ich spare mir lieber das Geld selber und stelle jemanden an oder mache das irgendwo privat, wo ich ja private Müllabfuhr habe. Ja. Das war bei mir in Maryland so. Das hat auch funktioniert, war halt weniger zuverlässig, aber es ist quasi ein anderer Zugang.
Gehen wir mal kurz von den Banalitäten des Alltags ein bisschen weg und sprechen wir über sowas wie Demokratieverständnis, was ja der Sage nach in Kalifornien auch schon lange deutlich ausgeprägter ist als in anderen Teilen, Regionen der USA, aber sicher auch anderswo. Würdest du sowas unterstreichen? Ist es in Kalifornien etwas anderes oder wenn man es jetzt im Vergleich zu unseren Regionen betrachtet? Breite Bevölkerung meine ich jetzt.
Ich meine, Wahlen und Partizipation in Demokratie ist schon ein sehr, sehr wichtiges Thema für die gesamte amerikanische Bevölkerung. Und da ist jetzt, glaube ich, Kalifornien auch Teil davon und vielleicht noch ein bisschen, es gibt von Staaten zu Staaten verschiedene Ausprägungen der partizipativen Möglichkeiten. Kalifornien hat dann noch eigene Varianten mit der Möglichkeit des Recalls eines Governors, wo wir gerade durchgegangen sind. Das hat auch quasi mit dem System in Kalifornien zu tun. Ich sehe hier schon ein relativ starkes, stark ausgeprägtes Verständnis und auch Bedarf und hier in der Gesellschaft an demokratischen Prozessen teilzuhaben, bis hinunter zur Kandidatur zum School Superintendent oder Board von irgendeinem örtlichen Unternehmen ist zum Beispiel. Es gibt halt jährlich die Wahltage, wo halt von lokal bis hinauf federal viele, viele Funktionen gewählt werden. Dadurch, dass auch sehr viel auf Persönlichkeitswahl gesetzt wird, ist es auch oft möglich für Einzelpersonen sich einfach selber in den Ring zu stellen, innerhalb von Parteien oder auch außerhalb von Parteien. Mhm. Beim demokratischen Prozess mitzumachen ist irgendwie, das ist so eins der Grundrechte hier.
Also deutlich einfacher auch als in unseren Breiten.
Kann ich jetzt nicht so einfach sagen, weil ich selber nicht wahlberechtigt bin. Also ich selber bin noch nicht durch den Prozess durchgegangen, wie einfach es ist. Aber es ist von außen betrachtet, schaut relativ simpel aus. Schlussendlich quasi mit dem Führerschein, den du bekommst, trägst du dich de facto im Wählerverzeichnis ein. Mhm. Das ist es. Ja. Ja.
Also der Zugang, sagen wir mal, zur potenziellen aktiven Beteiligung an Politik ist offensichtlich relativ einfach gehalten. Hast du auch den Eindruck, dass sowas, was wir als direkte Demokratie oder Bürgerbeteiligung verstehen, auch anders oder besser funktioniert als jetzt beispielhaft in Österreich oder auch Deutschland, wo ich nicht wahnsinnig viele Unterschiede sehe?
Wie gesagt, dadurch, dass der Zugang relativ einfach ist und dass sehr viele Funktionen öffentlich zur Wahl stehen, ist der Zugang dazu relativ niederschwellig und einfacher, würde ich jetzt einmal sagen, glaube ich, als ich es in Europa miterlebt habe. Es geht hier mehr um Themen, um Initiativen, um Plattformen, weniger um Parteien. Mhm. Man findet sich dann irgendwo in Parteien wieder, aber man gruppiert sich hier wirklich um Themen, wo man Gleichgesinnte sucht und dann einfach Initiativen startet. Das ist ja generell hier sehr viel in der gefühlten Eigenverantwortung. Man verlässt sich weniger auf den Staat oder auf öffentliche Einrichtungen, um sich um eine Gesellschaft zu kümmern, jetzt rein im lokalen Bereich. Das ist dann oft auch, wird auch von einem erwartet, sich selbst zu beteiligen, selbst mitzumachen. Wenn du nicht in der Homeowners Association oder im School Board mit dabei bist, es macht kein anderer für dich.
Ja, was ja auch dafür ein deutliches Anzeichen ist aus meiner Sicht, ist der deutlich höhere Prozentsatz an Bewohnern oder an der Bevölkerung, die in sozialer Arbeit engagiert sind. Gibt es ja die einschlägigen Zahlen dazu, die sind ja diesbezüglich viel, viel weiter oder engagierter als in Deutschland oder auch in Österreich.
Ja, das hat auch, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch damit zu tun, dass es hier das Gefühl ist, dass, wie ich gesagt habe, es macht keiner für dich, das ist deine eigene Verantwortung. Wenn du ein Museum willst in deinem Ort, in dem du lebst, dann kümmere dich darum, dass es eins gibt, dann unterstützt es.
Du bist ja seit langer Zeit jetzt auch im Gesundheitssektor tätig. Mhm. Das ist ja ein Bereich, wo das besonders stark zutage treten müsste, nicht?
Ja, natürlich. Und es ist dann, dieser Solidaritätsgedanke kommt dann irgendwie sehr stark durch. Also es war dann hier, jetzt, wenn man sich überlegt, wie es darum gegangen ist, quasi die Impfaktionen auszurollen, also wirklich darum, es war dann eigentlich klar, dass sehr viele Freiwillige hier braucht. Betriebe haben ihre Leute freigestellt dafür. Ja, quasi, wenn du dich nicht selbst organisierst, der Staat oft hat nicht die Möglichkeit, das so für dich zu machen. Ist auch nicht die Erwartung da.
Ja. Und dieses Bewusstsein schweißt dann auch entsprechend zusammen. Also auch im sozialen Sinne Unternehmen und Beschäftigte etwas füreinander zu tun oder für das System zu tun.
Ja, richtig. Okay. Einerseits aus einer gesellschaftlichen Notwendigkeit in einer Krise zum Beispiel oder wenn es darum geht, irgendwie sich zu kümmern um Gruppierungen, die Hilfe brauchen, aber auch auf der anderen Seite, um Initiativen voranzutreiben. Ja, wenn das Gefühl ist, dass es gibt hier ein unterbeleuchtetes Thema, dann finden sich oft Initiativen und dann wird dann wird das ermöglicht. Ja.
Ja. Bleiben wir mal bei deinem unmittelbaren Tätigkeits- und Arbeitsbereich. Du bist ja einmal in der Medizin tätig und in der Forschung. Bist du in die USA gegangen und jetzt dort, weil die Bedingungen für dein Arbeiten entsprechend gut oder auch besser sind als in Europa beziehungsweise in Österreich? Oder was sind sonst Beweggründe, sich in den USA zumindest temporär oder auch länger anzusiedeln und tätig zu sein?
Ja, also die Antwort ist ja auf die Frage, ist hier die beruflichen Möglichkeiten, die Möglichkeiten der professionellen Entfaltung, die sich hier für mich angeboten haben, waren schon einzigartig und sind weiterhin einzigartig. Und wenn ich davon spreche, da spreche ich primär von dem Bereich der Wissenschaft und der Forschung. Mein Hintergrund ist, ich bin Neurologe, habe in Wien studiert, meine Ausbildung gemacht zum klinischen Neurologen an der medizinischen Uni und von der ärztlichen medizinischen Tätigkeit, von der medizinischen Praxis ist das natürlich eine wahnsinnig tolle Aufgabe und auch Möglichkeit dort. Wenn es dann um Wissenschaft und wissenschaftliche Forschung geht, ich sage immer, es gibt Wissenschaft und Forschung passiert nicht regional, das ist inhärent global. Wissenschaft endet nicht an einer Staatsgrenze. Und ich bin halt in einem Bereich aufgewachsen, professionell oder auch in meiner akademischen Karriere, wo es halt auch gewisse Zentren gibt der großen Innovation und die waren halt in dem Fall, sind halt in dem Fall in Nordamerika, hätten genauso gut woanders auch sein können. Ja. Aber in dem Fall hat sich da hier für mich eine Möglichkeit ergeben, hier in den National Institutes of Health außerhalb von Washington DC hier ein Forschungsfellowship zu starten. Und das war für mich der erste Kontakt mit der amerikanischen Forschungs- oder nordamerikanischen Forschungslandschaft, Forschungsinfrastruktur. Und hier haben sich für mich plötzlich Tore geöffnet, rechts und links, die für mich zu dem Zeitpunkt in Europa noch nicht erkennbar waren.
Okay, bleiben wir mal kurz dabei. Jetzt ist ja nicht zuletzt in der Medizin eine Tatsache, dass Österreich einen durchaus guten bis exzellenten Ruf genießt in der Welt, zumindest als Ausbildungsland, wenn man das so sagen darf. Ist das ein Segen oder ist das mehr Fluch, weil, wie es so oft auch in anderen Staaten heißt, die Menschen, die man mit großem Aufwand entsprechend hochwertig ausbildet, zu einem wesentlichen Teil nicht mehr zurückkehren und damit die Wertschöpfung irgendwo anders erbringen. Wie siehst du das aus wissenschaftlicher und medizinwissenschaftlicher Sicht?
Ich meine, ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Die Ausbildung selber ist exzellent, nicht nur dann die spezifisch medizinische, aber auch die Ausbildung vorher, das Medizinstudium, das Universitätsschulbildung, da ist Österreich sicher führend. Was die Wissenschaft betrifft, für die wissenschaftliche Karriere, sehe ich das nicht unbedingt als Verlust für Österreich, dass jemand, der in Österreich ausgebildet ist, dann die Karriere außerhalb von Österreich fortführt, solange es weiterhin idealerweise einen Connex zu Österreich gibt, den wir alle prinzipiell gern halten. Es ist, glaube ich, man muss wahrscheinlich Ausbildung und Karriere in spezialisierten Bereichen wie der Wissenschaft wirklich im größeren Kontext, zum Beispiel im europäischen Kontext sehen. Zu glauben, dass man jetzt alle, das ist natürlich immer der Nachteil, wenn man jetzt eine tolle Ausbildung ermöglicht, quasi dadurch bilden wir quasi das Fundament für exzellente Karrieren, die wahrscheinlich für die österreichische Geografie einfach dann zu klein sind. Ja, ja. Oder die österreichische Geografie ist zu klein für die Karrieren, aber es ist quasi die Wurzel ist in Österreich. Ja.
Nehmen wir Europa mal mit. Also du hast ja jetzt, ich glaube, um die 1200 Mitglieder in eurer Vereinigung in Nordamerika. Was meinst du von den 1200? Wie viele werden irgendwann wieder nach Österreich oder nach Europa zurückkehren? Gibt es da Erfahrungswerte?
Ja, mittlerweile sind wir sogar schon fast 2000. Also die neuesten Daten sind schon mehr. Aber die Mehrheit unserer Mitglieder sind jung in der Beginnphase der professionellen Karriere eines Wissenschaftlers, einer Wissenschaftlerin, quasi der erste Schritt nach außerhalb von Österreich, nach Nordamerika. Von denen geht natürlich ein Großteil auch wieder Nordamerika. Wir haben eigentlich gar keine guten Zahlen derzeit, wie viel dann wirklich hier bleiben. Aber diejenigen, die dann Nordamerika verlassen, gehen dann nicht unbedingt nach Österreich retour. Wir haben jetzt irgendwie Alumni-Chapter in Frankreich, Alumni-Chapter in Deutschland. Das heißt, die Karrieren, die in Österreich beginnen, dann in Nordamerika auf Schiene gesetzt werden, gehen dann in die Welt hinaus. Für Mitglieder jetzt auch in Hongkong ganz rezent. Das heißt, es ist wirklich so eine globale Forscherinnen und Forscher-Community. Wie viel dann wirklich schlussendlich in Österreich wieder enden? Enden ist ein schlechtes Wort. Österreich dann
ihre Karriere dann fortsetzen.
Eine wunderbare Karriere dann wirklich zur Spitze bringen. Die Eva Schern haben wir zum Beispiel, ehemalige Präsidentin von ASCIN, also wirklich auch eine der großen Ansprechpersonen in der Pandemie als Epidemiologin derzeit, ist an der Med-Uni Wien. Nein, wir haben ein ganz ein aktives Chapter in Österreich, ist sogar unser größtes Chapter. Wenn man jetzt allein die Zahlen nimmt, sind mittlerweile die Mehrzahl sind jetzt wieder in Österreich gemeldet von unserem Chapter, kann man sagen.
Sehr gut. Ganz anderer neuer Punkt. Du hast jetzt an verschiedenen Stellen in den USA schon Erfahrungen gesammelt mit dem Funktionieren von Systemen. Kannst es auch im Vergleich stellen, sicherlich zu Europa, insbesondere zu Österreich. Ich glaube, wir sind uns alle einig, in den letzten 1,5 Jahren sind die Funktionen der politischen und sozialen Systeme ja überall aufs Härteste getestet worden, wenn wir so sagen wollen. Wo funktioniert Staat, Gesellschaft und Bürokratie besser? In Nordamerika, USA oder in Europa/Österreich?
Es gibt, glaube ich, keine Frage, die schwieriger zu beantworten ist als diese. Sagen wir mal so, nehmen wir jetzt einmal Amerika her, und Amerika ist wirklich vor einer großen Prüfung gestanden, unter der letzten Präsidentschaft, würde ich mal fast sagen. Ich persönlich habe eigentlich nie daran gezweifelt, dass die Grundstrukturen der amerikanischen Demokratie und der amerikanischen Systeme gesund genug ist, dass sie solche Tendenzen, die wir da erlebt haben, überleben kann. Und das hat sich dann schlussendlich auch so gezeigt. Das heißt, ich habe so ein gewisses Grundvertrauen, ja, ins amerikanische Demokratieverständnis, in die Strukturen, die hier aufgebaut worden sind. Die sind natürlich alle sehr fokussiert auf ein Minimum an Strukturen eines Staates, und da kann man natürlich dann diskutieren, ist es zu wenig, ist es zu viel, das ist ein großer gesellschaftlicher Diskurs ja ständig zwischen diesen Polen. Aber allein dieser Diskurs zeigt mir, dass hier das demokratische Grundverständnis und dass hier die Strukturen und die Bürokratie funktionieren, und ich kann mich darauf verlassen. Was ich aus Österreich mitnehmen kann an Erinnerungen oder auch ein Gefühl, ist, dass hier natürlich das öffentliche System weit mehr ausgebaut ist, weit mehr gebaut ist, wirklich für alle da zu sein. Die Idee des sozialen Netzes, um wirklich da zu sein für alle möglichen Situationen, wo es schiefgehen kann etc., dass der Staat einspringt. Das ist etwas, was Österreich sehr, sehr sympathisch macht, sehr, sehr, sehr sicher macht. Aber auf der anderen Seite dann auch oft starr, zu einem starren System macht. Dann auch auf lähmt, und das kommt dann wieder zurück. Keine Wissenschaft und Innovation ist dann quasi oft auch ein Hemmschuh ist, zu hinterfragen, zu schauen, sind wir am richtigen Weg? Müssen wir hier nachschärfen, müssen wir hier aus einem Bereich weniger, also abziehen in einen anderen Bereich hinein. Das ist dann viel, viel schwieriger, je größer dein staatlicher Apparat ist.
Meiner bescheidenen und von Ferne getätigten Beobachtung nach und auch in dem Wissen um frühere Gegebenheiten in den USA war es aber durchaus so, dass in den letzten 12 bis 20 Monaten so starke Rufe in den USA nach mehr Staat, wenn ich so plakativ ausdrücken will, laut wurden wie selten zuvor in meiner Erinnerung. Täuscht dieser Eindruck oder war das zum guten Teil natürlich auch der Pandemie geschuldet schon der Fall?
Ich glaube, das täuscht nicht, aber das, glaube ich, ist vor allem darauf basierend, dass es in der Zeit davor und quasi die 4 Jahre davor sich eigentlich der Staat oder zumindest auf der Bundesebene sicherlich sehr zurückgezogen hat aus Bereichen, wo man ihn dann schon gebraucht hätte.
Also die deutliche Gegenbewegung zum Trumpismus.
Ja, das sehe ich auch so. Das ist dieses Pendel, das halt schlägt zwischen Staat zieht sich zurück zu Staat, wir brauchen mehr Staat hier. Dieses Pendel schlägt hin und her.
Ja, eine andere Frage in dem Kontext, weil sie für mich auf der Hand liegt fast. Ist dieses ewige Zwei-Parteien-System in den USA heute noch einmal förderlich für die politische Entwicklung, für Demokratieentwicklung und Verständnis? Oder bedürfte es auch aus deiner Sicht irgendwann einer fundamentalen Änderung, eines solchen, wie es von außen sehr oft scheint, extrem festgefahrenen Lagerismus?
Ja, ich meine, die Parteienstruktur wird hier ständig auf die Probe gestellt, spezifisch, wenn man es jetzt bei der Republikanischen Partei sieht, die sich jetzt eigentlich sehr, sehr in eine Richtung auf einen Teilbereich ihrer Zielgruppe jetzt verfestigt hat und sich jetzt andere, die sich früher angesprochen haben von der Republikanischen Partei, eigentlich sich da jetzt nicht mehr zu Hause finden. Was passiert mit denen? Eigene Gruppierung, Independence, rüber zu den Demokraten. Ich glaube, die einfache Antwort auf die Frage ist ja, natürlich. Also die einfach hier ein Zwei-Parteien-System zu haben und sich da zwischen zwei Lagern festlegen zu müssen, nimmt einfach dann schlussendlich im letzten Schritt der Wahlmöglichkeit, dass dann nur zwei zur Verfügung stehen, de facto. Nimmt eigentlich von der Vielfalt. Es ist aber, glaube ich, ein bisschen komplizierter als das, oder es ist vielfältiger als das. Wenn man sich jetzt auch die derzeitige Debatte anschaut, wo die Demokraten Mehrheiten haben im Senat, im Haus und im Weißen Haus, aber schlussendlich die große demokratische Agenda ist groß unter Debatte, weil de facto sich jetzt auch die Demokratische Partei, unter Anführungszeichen, natürlich auch wieder zusammensetzt aus ihren eigenen Vertretern. Und derzeit gibt es da einfach drei große Lager, die ganz Konservativen, dann hast du die ganz Liberalen und dann hast du die zentristischen Demokraten. Das heißt, de facto hast du innerhalb der demokratischen Vereinigung hast du sehr viele individuelle Strömungen, die wahrscheinlich nach europäischem Muster eigentlich eigene Parteien sein
sollen. Andere Parteien wären, ja, natürlich. Ja,
absolut.
Wahrscheinlich vereinigen die Liberalen einiges von dem, was wir unter liberalen Elementen des Parteiensystems verstehen würden, wie auch möglicherweise grüne Elemente, was ich jetzt nicht so beurteilen kann. Ja. Ich frage mich nur seit langer Zeit, warum wirklich in den USA, nachdem es einige teilweise versprechende Ansätze gab, diese grüne Bewegung niemals, auch nur ähnlich wie in Europa, Fuß gefasst hat. Hast du dazu eine Meinung?
Es gab ja immer wieder Ansätze für grüne Parteien und grüne Kandidaten, aber die spielten sich alle immer nur in der absoluten Minderheit ab. Oder schlussendlich hat es wahrscheinlich auch damit zu tun, dass dann, wenn es dann um die großen Wahlen geht, dann das dann auch zur zur Gefahr werden kann für einen demokratischen Kandidaten zum Beispiel, ja. wenn sich aus der eigentlichen Zielgruppe dann Splittergruppierungen wie die Grünen in dem Fall hier zur Wahl stellen, dass die dann oft nicht weit genug kommen, um antreten zu können, dass sie dann schlussendlich Mehrheiten wegnehmen.
Aber hat das nicht auch wiederum extrem viel mit Geld und Finanzkraft zu tun? Weil wo sind auch nur ähnlich starke Lobbys, die rein theoretisch für einen grünen Kandidaten in die Bresche springen würden? Ne?
Absolut.
Wie für Demokraten oder?
Absolut. Ich glaub, hier in Amerika, hier in den USA noch viel, viel mehr als in Österreich bestimmt wirklich das Geldtaschel, wem ich meine Stimme gebe und wer auch die Plattform hat. Letztlich, schlussendlich einen Wahlkampf auf die Beine zu stellen, das ist ja nur möglich durch Fundraising. Und
das liberale Spektrum nach europäischer Denke einer Parteienlandschaft, warum ist das nicht ausgeprägt in den USA oder ist es einfach auf unterschiedliche Art und Weise Teil des Zwei-Parteien-Systems geworden?
Ich glaube, liberales Gedankentum, wie wir es kennen aus den quasi Hintergrund der liberalen Parteien in Österreich oder Deutschland, ist wahrscheinlich viel näher dem amerikanischen Zugang zur Eigenverantwortung als wir denken. Das heißt, ich glaube, dieser Zugang zur Freiheit, diese Selbstbestimmung ist etwas, was einfach inhärent Teil der amerikanischen Gesellschaft ist. Das heißt, wir haben so quasi, was wir vielleicht verstehen als liberales Gedankentum, wir sehen das vertreten in quer durch die Parteien wahrscheinlich. Wahrscheinlich genauso bei den klassischen Republikanern, genauso wie bei den zentristischen Demokraten.
Könnte man das vereinfachend auf den Nenner bringen, dass das, was wir eher unter, wenn wir es jetzt im alten Duktus liberale Parteien nennen würden, ist eher bei den Republikanern vertreten und die eher linksliberal orientierte Landschaft Europas geht bei den Demokraten durch als Teilbereich.
Ja, kann man sicher so sehen. Wobei Herr Liberal wird er hier oft mit oft sozialistisch gleichgesetzt, was er
ist das schon, ja?
Ja, ist okay. Liberal ist schon fast ein Derogativ hat eigentlich relativ wenig mit dem Liberalismus an sich zu tun.
Bei den Demokraten auch, bei den Republikanern?
Auch innerhalb der demokratischen Bewegung.
Das heißt, Bernie Sanders ist das ein Liberal oder ist das schon ein richtiger Sozi?
Das ist schon ein richtiger auf der sozialistischen Seite. Okay. Ich bin stolz darauf, sich als Sozialist zu bezeichnen.
Die nehmen es dann auch in den Mund. Okay.
Ja, ja.
Seitenwechsel. Demokratieverständnis USA haben wir jetzt besprochen, einiges. Entwicklung des Demokratieverständnisses in Österreich. Ich weiß nicht, hast du verfolgt die letzten 24 Stunden irgendwo? Wir haben den 6. Oktober heute und die Korruptionsstaatsanwaltschaft ist einmarschiert im Bundeskanzleramt, Ministerien und ich glaube ÖVP-Zentrale mit schwerwiegenden, konkreten Beschuldigungen etc. pp. Du hast sicher verfolgt ja den Gang des Ibiza-Untersuchungsausschusses etc. Aus deiner Sicht jetzt, durchaus aus der Ferne, mit enger Beziehung zu Österreich, bekommt Österreich ein Demokratieverständnisproblem eventuell?
Ich glaube, es kommt darauf zurück, was ich vorher gemeint habe, ist, dass quasi das Demokratieverständnis hat für mich sehr viel mit Eigenverantwortung zu tun, sehr viel mit dem Gefühl, dass ich selbst bestimmen kann, wie ich mein Leben führe, die Entscheidungen, die ich treffen kann. Ich sehe hier schon ein Problem mit dem Demokratieverständnis aufkommen, wenn man das Gefühl hat, dass es sich die oberen immer richten, dass man keinen Einfluss drauf hat, dass meine Stimme nicht zählt. Und natürlich solche Aktivitäten, wie man es jetzt sieht, wo Institutionen der Justiz schlecht gemacht werden, wo Korruption ein Thema ist, das wir lesen in den Medien, dass die Obrigen damit zu tun haben, das hilft unserem Demokratieverständnis überhaupt nicht. Und das tut auch sehr weh, ja, weil dadurch kommt es auch zu einer Distanzierung von Politik, Distanzierung von Themen, wo wir alle beitragen sollten, beitragen können. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, dass das Demokratieverständnis ein geringeres ist, aber durch diese, und man wird sehen, was da jetzt rauskommen wird, aber das hilft natürlich überhaupt nicht. Diese Ehrlichkeit und Transparenz der politischen Führungsriege ist einfach etwas fundamental Zentrales. Und wenn hier das Vertrauen verloren geht, dann geht auch das Vertrauen in die Demokratie verloren, meiner Meinung nach.
Ich bin ja selber seit 30 Jahren plus x Auslandsösterreicher, wenngleich dem Heimatland deutlich näher. Aber ich habe immer stärker den Eindruck gewonnen, dass den AuslandsösterreicherInnen das, wenn man so will, das Image unseres Landes, früher hat man gesagt der Ruf, in der Welt deutlich wichtiger ist als den Landsleuten zu Hause. Wenn man das mal so allgemein sagen kann. Hast du einen ähnlichen Eindruck aus deiner Erfahrung, auch der Erfahrung mit der Arbeit mit Landsleuten in dem Verband etc.?
Ja, natürlich. Also es liegt uns sehr, sehr am Herzen. Also einerseits hört man immer große Dinge über Österreich, wenn man über die Natur spricht, über die Musik, über den Apfelstrudel, über die Mozartkugel. Das ist der Wein hier, den ich, den österreichischen Wein hier im Supermarkt kaufen kann. Das ist Österreich steht sehr hoch im Ruf hier, speziell in Kalifornien, wo jeder meinen Akzent erkennt, skurrilerweise. Okay. Aufgrund des Herrn Governators. Also da ist sehr ein Bezug zu Österreich da. Und da ist natürlich.
Stimmt.
Da ist natürlich das dann schon auch schmerzhaft, wenn man den über Österreich dann in der Zeitung liest, ist dann über Themen der politischen Krise, des Spaltens innerhalb von Europas, des Provinzialismus fast. Das ist was uns wehtut, ja, weil es ist irgendwie wahrscheinlich auch spricht auch gegen, ich generalisiere jetzt wahnsinnig, ja, aber als Wissenschaftler denkt man prinzipiell, wie ich vorher gemeint habe, in einem größeren geografischen Kontext, in europäischer, globaler Ebene. Ja. Und da ist jede Form des Provinzialismus vielleicht nett und schön, wenn es um den Tourismus geht, aber sich selbst jetzt als modernes und zukunftsgerichtetes Land sich zu positionieren und auch attraktiv zu sein in einem globalen Kontext, ist das natürlich nicht hilfreich. Wobei man natürlich auch sagen muss, unsere wissenschaftlichen Institutionen und da gibt es ja genügend in Österreich, die sich da wirklich sehr bemühen, hier Österreich als Spitzenland der Innovation auch zu etablieren und auch noch zu positionieren. Mhm. Also das tut mir dann oft fast wahnsinnig leid, um die Leute in Österreich dann in der zweiten Reihe, die wirklich an den Schalthebeln sitzen der Wissenschaft, die wo dann oft dann auch die politische Führung dann auch das unser Image dann fast ein bisschen unabsichtlich oder absichtlich schlecht macht, weiß ich nicht.
Ich glaube ja, also zum einen glaube ich, dass je weiter weg von Österreich die Auslandsösterreicherinnen sich befinden, desto wichtiger ist ihnen das Thema insgesamt. Wie steht Österreich da? Und zum anderen, es hat sich extrem viel verändert. Also als ich in den USA gelebt habe, das war noch in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts und studiert habe, da ging es wirklich, ich sage mal, zu 90% um Lipizzaner, Apfelstrudel, Sound of Music. Ja. Und da war man stolz drauf, auch die Alteingesessenen, die ja damals schon, keine Ahnung, 30 Jahre in den USA gelebt haben. Und viel was anderes kam nicht zur Sprache. Während heute sehe ich eben aus meiner Sicht ganz stark, dass die, sage ich mal, gesellschaftlichen, intellektuellen, auch politischen Themen und Werte mindestens genauso im Fokus stehen bei unseren Landsleuten im Ausland wie die Tradition und die alten Images sozusagen. Und ich finde das gut, weil es natürlich auch bewegt, weil es vielleicht einen gewissen Druck auch macht, wenngleich der immer nur bedingt ausgeprägt sein kann. Aber andersrum gesagt, glaubst du auch, dass eine eine stärkere Präsenz auch von Auslandsösterreicherinnen, auch im Inland und in der Politik, nicht etwas sehr positiv bewegen könnte?
Ich meine, das ist etwas, was wir ganz aktuell als auch eine von unseren Schwerpunkten auch sehen. Österreichische Auslandswissenschaft auch in Österreich sichtbar zu machen, weniger. Ja, sicher. Einerseits auch um zu zeigen, da ist Return of Investment, da ist der Connect nicht verloren, ganz im Gegenteil, sondern auch wirklich aktiv beizutragen in Österreich. Die alte Debatte war Brain Drain versus Brain Gain, quasi jeder, der Österreich verlässt, jeder, der Österreich verlässt, ist ein Verlust für Österreich. Genau das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Wir definieren österreichische Wissenschaft als Wissenschaft, die weltweit passieren kann. Ja, das heißt, hier auch in Partnerschaft mit österreichischen Institutionen diesen Austausch zu fördern und diesen Connects zu fördern, das funktioniert ja nur dann, wenn ich Brückenköpfe habe in der ganzen Welt. Und das ist dann schlussendlich von beiderseitigem Interesse. Und hier dann in Österreich Teil zu sein in einer Debatte um Wissenschaftsthemen. Ja, wir melden uns zu Wort. Ja, wir haben unsere Meinung. Wir können was beitragen. Ich sage jetzt nicht, dass das die Lösung ist oder dass das eine ist besser und das schlechter. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht einfach um diese zusätzliche Perspektive, die einer Debatte einfach helfen kann. Und dafür wollen wir da sein. Und dafür, das ist quasi unser Beitrag, glaube ich, als Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher, den wir gerne liefern wollen. Und da werden wir wahrscheinlich vielleicht über das Thema Doppelstaatsbürgerschaft reden oder so.
Dazu kommen einfach, wir auf jeden Fall noch.
Das ist einfach ein Thema, wo ich sage, wir es gibt hier, also sagen wir mal so, die Österreicherinnen und Österreicher, die sagen, ich will nichts mehr mit Österreich zu tun haben, die habe ich kaum getroffen hier. Das Gegenteil ist der Fall oft.
Ja, wir kommen, du hast das Stichwort natürlich schon gebracht und es ist ein zentrales aus meiner Sicht, das Thema Doppelstaatsbürgerschaft einerseits, verbunden aber auch mit Wahlrechtsthemen, die jetzt vielleicht in Bezug auf die USA weniger Rolle spielen als in der EU, wo wir tatsächlich die Situation haben, dass wir jetzt als Österreicher zum Beispiel in Deutschland zum einen die Staatsbürgerschaft kaum annehmen können, weil wir sonst die Österreicher verlieren würden, was wir nicht wollen, und aus Folge daraus nicht wahlberechtigt sind in dem Land, in dem wir leben, Steuern zahlen etc. pp. Aber Wahlrecht ist natürlich ein Thema, das nur international zu lösen ist, also mindestens auf EU-Ebene. Die Doppelstaatsbürgerschaft ist, wenn ich so sagen kann, tatsächlich ein österreichisches Thema und Problem. Ja. Wir haben einen der restriktivsten Umgänge mit Doppelstaatsbürgerschaften, die es gibt international. Da gibt es so Rankings, da steht Österreich irgendwie unter den letzten 20. Wie siehst du das aus USA-Sicht? Wir haben hier eine klare Meinung. Ich glaube auch die Mehrheit der AuslandsösterreicherInnen, gerade in Deutschland. Es behindert tatsächlich viele. Ja, es behindert sie in ihrem Beruf, wenn sie die Staatsbürgerschaft des Wohnlandes nicht annehmen, und stellt sie damit gleichzeitig vor einen wirklich großen Konflikt, je nach Persönlichkeit und innerem Setting. Ich muss eine österreichische Staatsbürgerschaft aufgeben, wenn ich das tun will. Siehst du das ähnlich unmöglich? Und wenn ja, wie kriegen wir das als, wir sind jetzt insgesamt knapp 600.000 erfasste Auslandsösterreicherinnen weltweit. Wie kriegen wir es hin, hier eine Änderung zumindest mittel- oder langfristig herbeizuführen oder eine solche Herbeiführung zu unterstützen?
Ja, das ist natürlich auch für uns als Auslandswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein Riesenthema. Ich meine, es hat mehrere Ebenen an Dimensionen. Das eine ist natürlich die unmittelbar persönliche Ebene. Das zweite ist die beruflich-professionelle und dann die größere gesellschaftliche Ebene. Auf der persönlichen Ebene, ich meine, bei mir persönlich, ich habe meinen österreichischen Pass, ich habe keine amerikanische Staatsbürgerschaft, ich habe eine Green Card, aber meine Familie ist, es gibt keinen Pass in meiner Familie, den wir alle vier gemeinsam halten. Das heißt, meine Kinder sind Doppelstaatsbürger, Amerikaner und Österreicher. Meine Frau hat nicht den österreichischen Pass, hat europäische Pässe, zwei. Es gibt keinen Pass, den wir alle gemeinsam haben. Und natürlich, dass wir hier wohnen, wäre es mir nicht unrecht, wenn wir alle gemeinsam einen gleichen Pass hätten. Und das wäre halt hier der kleinste gemeinsame Nenner, natürlich der amerikanische. Aber meine österreichische Staatsbürgerschaft, da gibt es emotionale und andere Gründe, warum ich die nicht aufgeben möchte. Schlussendlich ist es auch für uns hier natürlich auch der Fall, dass der amerikanische Pass für gewisse Grants zum Beispiel oder auch für gewisse Positionen, gerade jetzt Amerika, dann große staatliche Forschungsstrukturen, gewisse Jobs sind gehen dann nur an die amerikanischen Staatsbürger. Also das heißt, da gewisse Dinge bleiben uns verschlossen.
Beamtentum, ist das auch ähnlich wie in Deutschland, dass du als Nicht-Staatsbürger gar nicht pragmatisiert, also bei uns ist das ja, dann pragmatisierter Beamter werden kannst oder Beamtin?
Es gibt schon Wege. Amerika ist dann schon viel mehr flexibel, dass du auch als Nicht-Amerikaner unbefristete Staatspositionen bekommst. Da Amerika ist spezifisch, was die Wissenschaft betrifft, ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Und das ist eigentlich auch so absurd, ist das, wenn du meine Green Card ansuchst zum Beispiel, ist richtig so fast schon durch das Gefühl, dass sie dich wollen, ja, wenn du Wissenschaftler bist. Mhm. Da gibt es eine Kategorie, wenn du Nobelpreisträger bist, ja, check here und dann all the way down to signature and this is it. Okay. Quasi. Das heißt, dass Amerika ist wirklich versucht, wirklich hier Leute in der Wissenschaft auch anzuziehen und sagt, wir wollen die Innovatoren hier in unserem Land haben. Das ist ja richtig ein Land der Innovation. Ja, wir wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Während Österreich,
starker Kontrast, wollte ich gerade sagen.
Man muss bittstellen. Mhm. Ja, dann natürlich auch gesellschaftlich. Es ist gerade in der Debatte wie können wir in Österreich beitragen, auch wenn wir nicht physisch in Österreich sind. Die ganze Frage, der Großteil unserer Community ist mehr als bereit, Vorlesungen zu halten, Studenten zu mentoren, in ihren Heimatinstitutionen beizutragen. Und dann mehr oder weniger fühlt man sich ein bisschen als Bittsteller, als ob wir irgendwie, ob das irgendwie eine Gefälligkeit uns gegenüber ist, die österreichische Staatsbürgerschaft behalten zu dürfen. Es sollte eigentlich genau umgekehrt sein, weil ich glaube, wir können beitragen und ich glaube auch, wir sollen beitragen, weil das geht dann wirklich auch zu dem gesellschaftlichen Punkt, den du vorhin angesprochen hast. Österreich hat wahnsinnig viel in uns hinein investiert, in unsere Ausbildung. Ist fast eine Verantwortung von uns als Auslands- und Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher hier auch zurückzugeben, wenn möglich und wie auch immer möglich. Spannend finde ich ja das amerikanische Staatsbürgerschaftssystem. Die amerikanische Staatsbürgerschaft kommt mit wahnsinnig vielen Rechten, aber kommt auch genauso mit vielen Pflichten. Eine der Pflichten ist, dass du weltweit steuerpflichtig bist. Ich sage jetzt nicht, dass Österreich auch alle Auslandsösterreicher weltweit besteuern soll, aber quasi vom Ansatz her, vom Denken her, finde ich das eigentlich spannend. Eine Staatsbürgerschaft ist nicht nur ein Nehmen, sondern ist auch ein Geben. Mhm. Und ich glaube, in dem Fall, quasi das Geben ist eine Partizipation vielleicht in einem demokratischen Kontext in Österreich, ein Zurückgreifen auf uns als Ressource. Ich glaube, in diesem Kontext, wenn man das so sieht, als Staatsbürgerschaft als nicht nur als Recht, sondern auch als Pflicht oder auch da, quasi wie kann man beitragen als Staatsbürger? Ich glaube, das ist der Zugang, ich glaube, den wir hier nehmen sollten.
Das führt mich unmittelbar zu einem anderen Thema, das wir in Kreisen jetzt gerade von Neoszen heftig diskutieren. Es gibt bis heute im österreichischen Parlament keine AuslandsösterreicherInnen, die uns dort als nicht unwesentlichen Teil der Gesamtbevölkerung vertreten. Ja, wir fordern das massiv, also parteiübergreifend natürlich, grundsätzlich. Aber es ist sogar in einer liberalen Bewegung schon sehr schwer, auf die Sinnhaftigkeit einer solchen Vertretung aufmerksam zu machen. Aber ich denke oder bin überzeugt davon, dass dieser direkte Input, der über eine solche Vertretung nicht nur symbolisch, das auch, aber nicht nur symbolisch passieren könnte, wichtig wäre. Was meinst du?
Wenn du einen signifikanten Anteil deiner Bevölkerung außerhalb deiner Staatsgrenzen leben hast, dann wenn die quasi aus dem demokratischen Prozess ausgeschlossen sind, in der Vertretung der Interessen, dann natürlich werden Themen immer priorisiert werden, die jetzt regional sich in Österreich abspielen. Also aus diesem Grund bin ich persönlich hier, spreche jetzt nicht für meine Aszener-Vereinigung, aber als Dietrich Haubenberger wäre ich da natürlich sehr dafür, hier auch Auslandsösterreicher und Auslandsösterreicher Interessen direkt parlamentarisch vertreten zu haben. Da spricht aber auch der Wissenschaftler in mir. Ich sehe, glaube ich, die Zukunft Österreichs in ihrer Innovation auch Teil der Community wirklich auf einer europäischen überregionalen Ebene. Ich glaube, wir sind wirklich stark, wenn es darum geht, österreichische Ideen, österreichische Erfindungen, österreichische Kultur in die Welt hinaus zu exportieren. Dort sind wir gut. Quasi hier aus dem regionalen Kontext bis hin in den europäischen, mehr in den globalen Kontext zu denken. Das ist, glaube ich, etwas, was wir einfach beitragen können. Nicht nur, wir wollen das als Forderung oder als auch Wert, das ist natürlich immer wichtig, sondern auch ganz konkret, wohin soll es gehen? Was machen wir mit Forschungsbudgets in den nächsten Jahren? Sollen wir mehr in einem europäischen Kontext denken? Was können wir lernen? Wie können wir besser vernetzt sein? Das ist einfach von uns, ich glaube, da können wir sehr viel beitragen und auch sehr viel aktiv an Konzepten mithelfen und einfach allein diese Perspektive in die Diskussion bringen. Ich glaube, das wäre in beiderseitigem Interesse.
Absolut. Und dem würde ich jetzt an der Stelle, weil es aus meiner Sicht fast das perfekte Abschlusswort ist, nicht mehr allzu viel hinzufügen. Auch wenn wir jetzt noch sicherlich ewig reden könnten und es gibt dutzende andere Themen, die für AuslandsösterreicherInnen absolut relevant wären. Aber auch diese knappe Stunde, glaube ich, war jetzt schon hochinteressant, für mich auf jeden Fall und sehr ergiebig. Ich bedanke mich herzlichst bei Dietrich Haubenberger für diese ganz spannenden Ausführungen aus der kalifornischen AuslandsösterreicherInnen-Perspektive. Wünsche dir noch eine gute Zeit, möglichst wenig Umweltkalamitäten in den nächsten Monaten in Kalifornien und hoffe, dass wir uns vielleicht auch mal live sehen. In diesem Sinne nochmals herzlichen Dank für die Teilnahme und alles Gute.
Danke. Ganz, ganz toll.
Danke, Dietrich. Ciao.
Für dich.
Das war Austrian Voices und wenn Sie keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast.